Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Am 21. April endet in diesem Jahr der Ramadan. Für praktizierende Muslime und Musliminnen geht damit ein Monat der Enthaltsamkeit zu Ende. Von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang haben sie nichts gegessen und nichts getrunken. Dafür aber, so sagen es viele, ihre Seele mit Gebeten und Koranrezitationen genährt. In diesem Jahr dürfte zumindest das Fasten vielen ein bisschen leichter gefallen sein als in den vergangenen Jahren. Die Tage waren kürzer als in den Jahren, in denen der Ramadan weiter im Sommer lag. Und noch eine andere Veränderung gab es. Zum ersten Mal fasteten sehr viele Muslime in Deutschland, wenn auch nicht alle, nach denselben Zeiten. Denn tatsächlich gibt der Koran keine genauen Zeiten vor, sondern erwähnt nur Zeichen, wann die Gebetszeiten eintreten. Und die richtig zu interpretieren, das ist gar nicht so einfach. Julia Lai berichtet über eine Seite Jahren schwelende Diskussion.
Was gibt's zum Essen? Scheuern? Eine türkische Joghurtsuppe? Mhm. Aus dem Thermomix? Mhm. Nudeln? Mhm. Kartoffel-Kohlrabi-Auflauf? Mhm. Aus dem Ofen? Fischstäbchen? Mhm. Und auf die Suppe drauf gibt's noch, wenn man mag, Butter mit Minze. Mhm.
Ein Samstagabend in einer Parterre-Wohnung in Ingolstadt. Mutter Mariam Siedelal legt noch letzte Hand an das Iftar-Mahl, das Essen, mit dem Muslime im Ramadan das Fasten brechen. Von 4.29 Uhr bis 18.34 Uhr hat die Familie heute gefastet, also rund 14 Stunden. Das sei dieses Jahr gut zu schaffen, sagt Mariam, aber das war nicht immer so.
Vor 5 Jahren, da war der Ramadan im August, ja, das war schon anstrengend.
Da sich der islamische Kalender nach dem Mond richtet, verschiebt sich der Ramadan jedes Jahr um ein paar Tage. 2018 etwa fasteten Muslime in einigen Städten Deutschlands mehr als 18 Stunden am Tag.
Da muss ich auch sagen, habe ich von einer Fatwa Gebrauch gemacht. Also Fatwa ist so eine Rechtsprechung, der sich die Muslime dann auch mal bedienen können, in der es hieß, sobald die Stundenzahl von 18 Stunden überschritten wird, gibt es wohl auch medizinische Erkenntnisse, dass das dann dem Körper schaden könnte. Die Möglichkeit, von der ich dann Gebrauch gemacht habe, war die, sich an dem nächstgelegenen muslimischen Land oder dem muslimischen Heimatland, Ursprungsland, wenn man denn eins hat, zu halten.
In Ägypten, wo Mariams Eltern und ihr Mann herkommen, wurde damals 16 Stunden gefastet. Mariam brach ihr Fasten also schon vor Sonnenuntergang.
Also von dem spirituellen Effekt her hat es sich total falsch angefühlt, aber ich hätte es anders körperlich nicht durchgehalten. Mein Mann schon. Das ist dann auch nochmal so ein trauriger Aspekt gewesen, dass man halt einfach nicht mehr gemeinsam wirklich die ganze Zeremonie so durchgeht.
Das Problem haben auch andere Muslime. Denn es existieren allein für Deutschland unzählige Kalender mit unterschiedlichen Gebetszeiten, an denen sich auch das Fasten orientiert.
Wenn wir uns die Gebetszeiten anschauen, wie sie festgelegt wurden, dann gehen diese Gebetszeiten zurück auf Beschreibungen des Propheten Mohammeds und auf einige Koranpassagen.
Der islamische Theologe Hacke Arslan forscht an der Universität Münster zu klassischem islamischen Recht. Er erklärt, jedes der 5 Pflichtgebete kann in einer bestimmten Zeitspanne gebetet werden. Und die orientiert sich an der Natur. Die Zeit des Morgengebets etwa fängt an, wenn das Licht beginnt, sich am Horizont auszubreiten. Nur, wie definiert man das genau? In der Astronomie gibt es mindestens 3 verschiedene Formen der Morgendämmerung. Die meisten muslimischen Verbände halten sich an die früheste Form, die astronomische Dämmerung. Sie tritt ein, wenn die Sonne 18 Grad unter dem Horizont steht. Das Morgengebet und damit auch der Fastentag beginnen dann sehr früh. Aber es gibt noch eine andere Schwierigkeit.
Auf der anderen Seite wird es im Sommer sehr spät dunkel, teilweise um 22 Uhr, 22.30 Uhr und um 1 Uhr ist dann wieder Zeit für das Morgengebet. Und dazwischen ist dann noch die Zeit für das Nachtgebet. Das heißt, innerhalb von 3 Stunden müsste man also das Fasten brechen, 2 Gebete verrichten und schon mit dem Fasten beginnen für den nächsten Tag.
In manchen Jahren geht in Deutschland zwar die Sonne unter, es wird aber nie ganz dunkel. Das Nachtgebet tritt also gar nicht ein. Viele muslimische Verbände hätten sich bei solchen Problemen über die Jahre pragmatisch beholfen, sagt Abdullah Ergün, wissenschaftlicher Leiter der Abteilung für islamische Forschung und Lehre beim türkischen Moscheeverband Millî Görüş. Und in solchen Fällen künstliche Gebetszeiten angesetzt. Viele richteten sich, wie Mariam, nach der Zeit im Heimatland.
Eine andere Methode wäre beispielsweise, dass man Mekka als Basis nimmt und sich danach richtet. Und für manche Regionen haben sich dort die Gelehrten entschieden, dass man feste Zeiten legt, was die Zeitspanne zwischen Abend- und Nachtgebet feststellt.
Im vergangenen Jahr haben sich viele große islamische Verbände in Europa nun auf einen einheitlichen Umgang mit den Schwierigkeiten geeinigt. Sobald die Nacht weniger als 5 Stunden beträgt, wird die Zeit des Nachtgebets künstlich angesetzt. Doch nicht alle sind mit dieser Lösung zufrieden. Zum Beispiel der Physiker Ramis Örlü, Dozent an der Königlichen Technischen Hochschule Stockholm.
Und es sind halt Zeiten, die man nicht spüren kann, sondern das sind halt berechnete Zeiten.
Örlü lebt seit 18 Jahren in Schweden und ist Teil einer interdisziplinären Forschungsgruppe zum Thema Gebetszeiten, angesiedelt bei der türkischen Süleymaniye-Stiftung. Die Forscher des Teams haben eine eigene Berechnungsmethode entwickelt, die sich wieder mehr an der Natur orientiert. Dafür haben sie Beobachtungen durchgeführt, etwa im Norden Norwegens. Sie wollten wissen, woran erkennt man die Nacht, wenn die Sonne nie untergeht?
Jede Kultur hat halt Indizien, wann Tag ist oder wann Nacht ist. Und die sind in hohen Breitengraden halt nicht an die Sonne gekoppelt. Wenn ich in Mekka Abend sage, wissen alle, es ist die Zeit nach Sonnenuntergang.
In Spitzbergen ist das anders. Auf einem Video der Gruppe ist zu sehen, wie die Forscher bei ihrer Exkursion tagsüber im kurzen Hemd herumlaufen. In der Nacht ist es genauso hell, aber jetzt tragen alle dicke Jacken. Offensichtlich liegt der Unterschied hier eher in der Temperatur. Für höhere Breitengrade schlagen die Forscher deshalb vor, sich an anderen Zeichen als dem Stand der Sonne zu orientieren. Der Temperatur, dem Vogelgesang, der Stille der Nacht oder der Morgenbrise. In Deutschland ist das nicht nötig. Doch auch hier ergeben sich mit ihrer Methode angenehmere Fastenzeiten, weil etwa das Morgengebet später und das Nachtgebet früher anfängt. Ob sich die Methode durchsetzen wird? Der islamische Theologe Hacke Arslan ist vorsichtig.
Man muss sie einfach machen lassen, und wenn die Ergebnisse gut sind und stichhaltig sind und intersubjektiv für alle zugänglich sind und sinnvoll sind, dann kann man natürlich immer darüber diskutieren.
Schwierig findet er nur, wenn irgendeine Gruppe ihre Methode als den einzig richtigen Weg predigt. Eben diesen Eindruck will Ramis Örlü unbedingt vermeiden. Er macht für seine Sichtweise nicht einmal Werbung, sondern will einfach eine Alternative bieten für Menschen, die sich mit den herkömmlichen Zeiten schwer tun. Menschen wie Mariam Siedelall aus Ingolstadt. Sie hat sich kürzlich einen Vortrag von Örlü angehört.
Der hat Gänsehautmomente in mir ausgelöst, weil ich zum ersten Mal jemanden erlebt habe, der seinen Fokus so auf das Naturerleben gelegt hat.
Für diesen Ramadan hat sie sich fest vorgenommen, in der Natur einmal selbst die Zeichen der Morgendämmerung zu beobachten, die Örlü und seine Kollegen ausmachen. Danach fasten wird sie vorerst aber noch nicht, um nichts falsch zu machen, solange die Forschungsarbeiten noch nicht abgeschlossen sind.